Wir sind jetzt in Eisleben. Wir haben hier noch ein paar Punkte vor uns und befinden uns. Das ist ein Straßenschild, genau. Und da ist ein Good Night White Pride Dachlawine.
Die Ansage hätte ich jetzt hier nicht vermutet, muss ich sagen, in Eisleben.
Warum nicht?
Also ich hatte Angst, muss ich sagen.
Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ich denke, dass du vielleicht dann doch zu schnell dabei bist, bestehende Strukturen auf alles zu übertragen. Und natürlich, Eisleben ist so vielfältig wie sonst was.
Deutschland. Vier Künstler. Eike Goretschka, Daniel Herrmann, Thomas Jeschner und Olaf Nachtwey unterwegs im Mansfeld auf den Spuren der Märzkämpfe.
Hier ist die Schutzpolizei untergebracht gewesen. Und für mich ist das deswegen spannend, einfach um mal hier eine Diskussion vom Zaun zu brechen, die wir schon längst geführt haben. Also das Gedenken an, hängt ja immer auch dann, auf welche Seite du. Eisleben hat ein Denkmal auch für Märzgefallene, die auf die mittlerweile auf dem, ist auch ein Campo, eine Camposanto-Anlage aus der Renaissance. Das erste Denkmal allerdings, was zu den Märzkämpfen aufgestellt wurde, oder ist eine Plakette, die im Jahr 1933 von der regionalen nationalsozialistischen Regierung hier aufgestellt wurde. Und zwar ist das, interessanterweise werden da immer so Feldsteine oder so, ja, so große Findlinge genommen und da wird dann eine Tafel dran geben. Und hier sehen wir so ein kleines Bild, das Ehrenmal, was eben 1934 sogar erst fertiggestellt wurde und dann geweiht wurde. Ich lese mal hier aus einem Bericht, der in Eisleben erschienen ist, aus einer Denkmalliste. Also werden alle Denkmäler vorgestellt und das versucht hier, das ein bisschen nüchtern zu beschreiben. Kurze Einordnung, Märzkämpfe und bei den kämpferischen Auseinandersetzungen in diesen Märztagen wurden in der Stadt Eisleben und in den Kämpfen am Otto-Schacht 11 Polizeibeamte getötet. Bup, 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 bup. So. Im Jahr 1933 wurde beschlossen, den gefallenen Polizeibeamten ein Denkmal zu errichten. Daher wurde der Eisleber Architekt Arthur Sonntag mit der Anfertigung eines Entwurfes beauftragt. Nach Zustimmung des extra dafür gebildeten Denkmalsausschusses erhielt der Steinmetzmeister Arno Weber den Auftrag zur Herstellung einer Tafel. Als Standort wurde der Platz zwischen der staatlichen Lutherschule, der Unterkunftsstätte der Schutzpolizei im Jahr 1921, hier befinden wir uns, und dem Karl-Eitz-Weg im Hindenburg-Park ausgewählt. Der Hindenburg-Park, also hier stand von 1888 bis 1945 ein Hindenburg-Denkmal hier in dieser Parkanlage. Diese Parkanlage wurde als Standort ausgewählt. Jetzt das Luther-Gymnasium und damals die Lutherschule. Hier ist dann 1921 die Schutzpolizei. Und es war damals aber die Mädchenschule ist in der Stadt. Das ist quasi das Lehrerseminar auch gewesen zu dieser Zeit. Der Weihetermin wurde festgelegt auf Sonntag, den 18. März 1934. Also hier haben wir wirklich auch den direkten Bezug. Mhm. Am Vorabend fand im Bauernhof, das ist der heutige Mansfelder Hof, ein sogenannter Kameradschaftsabend statt. Hierher wurden zahlreiche Kämpfer von 1921 eingeladen, sind angereist. Sie wurden vom Eisleber Oberbürgermeister Ernst Heinrich begrüßt. Die Feier der Denkmalsweihe wurde mit einem Festgottesdienst in der Nikolaikirche eingeleitet. Die Festpredigt hielt hier der Superintendent Valentin. Der Nachmittag begann mit einem Festzug. Die Musikkapelle der Landespolizei führte diesen Zug durch die Straßen der Stadt. Daran nahmen mehrere Ehrenabordnungen der Landespolizei aus Halle, Magdeburg, Erfurt, Berlin, Weißenfels, Merseburg und Wittenberg teil. Auch Abordnungen der Reichswehr, der Eisleber SS und SA, der HJ sowie der Krieger- und Militärvereine hatten sich mit ihren Fahnen eingefunden. Eine Ehrenhundertschaft hatte am Denkmal mit ihren Fahnen Aufstellung genommen. Nach einem gemeinsamen Gesang hielt der Superintendent Valentin die Weiherede. Er wies auf die Bedeutung des Denkmals hin. Anschließend sprach der Polizeipräsident Rosen aus Halle. Am Ende seiner Rede enthüllte er das Denkmal und übergab es in den Schutz der Stadt. Oberbürgermeister Heinrich übernahm das Denkmal. An einem großen Findling war die Tafel angebracht worden. Darauf waren die Namen der gefallenen Polizeibeamten festgehalten. Es erfolgte noch eine Kranzniederlegung und ein Vorbeimarsch am Denkmal. Am Abend fand ein Beisammensein der Teilnehmer an den Kämpfen vom März 1921 im Stadtschützenhaus, also im Wiesenhaus, statt. Das Denkmal wurde nach 1945 entfernt. Keiner weiß, was damit weiter geschehen ist. Es wurde ein Denkmal für die 1921 getöteten Arbeiter errichtet. Dieses fand auf dem alten Friedhof, wie schon erwähnt, seinen Standplatz.
Also was ich jetzt so als Frage hätte, diese Grabstätte der sowjetischen Armee. Hier war ja das Lazarett nach 1945 drin. Und was ich interessant finde, also Hindenburg, da gibt es ja, ich glaube, das Tucholsky-Gedicht, also um den nochmal einzuordnen, diese, was wir früher, später im Panoptikum stehen wir um den Führer rum und so weiter. Dann ist halt die Rede eines Betrachtendens dieser Hindenburg-Umschwänzer, der es nicht mal mit Weibern kann. Hindenburg hat im Prinzip seine Kanzlerschaft übertragen und das war ein wesentlicher Schachzug, um den Nazis die Macht zu... Interessant ist aber der Umstand, dass wir waren ja heute Morgen aus Röppling auch aufgebrochen, dort ist eine Kirche, die ist auf einem Tingstein, ist sockelt der Taufstein der Kirche von Röppling. Und was ich schon sehr bemerkenswert finde, dass wir Menschen das immer wieder hinbekommen, also sozusagen die eine Kultur tatsächlich also durch die andere zu übersetzen, zu ersetzen, Entschuldigung, der Taufstein auf dem Tingstein, also das heidnische gegenüber dem Religiösen, was dann die Macht übernimmt. Dann der Hindenburg. In Halle gibt es einen sehr, sehr lustigen Platz, Steintor. Dort stand ein Bismarck-Denkmal. Da wurde der Marx-Engels-Würfel errichtet. Ich denke mal sogar, wie so oft in der Geschichte, auf dessen Fundament. Und das Ende der Geschichte schien gekommen zu sein, als dort ein achteckiger Coca-Cola-Kioskwürfel aufgebaut worden ist. Sozusagen Denkmäler sich die Klinke in die Hand gaben.
Hier stand das Bismarck-Denkmal von 1888, glaube ich, an.
Sozusagen eine deutsche Matrioschka dann in dem Fall.
Jein, also bei Bismarck, also einmal Sozialistengesetze, andererseits sozialer Frieden. Das ist übrigens eine schöne Sache, dass ich da jetzt nochmal zufällig drauf zu sprechen komme. Also was war denn der Auslöser der Revolution, wenn man das so ein bisschen historisch betrachtet? Offenbar ein Mangel an sozialen Frieden. Und als ich vorhin irgendwann mal Hartz IV sagte, will ich jetzt eigentlich gar nicht zu weit greifen, ob sozusagen diese Verrohung der Gesellschaft, wie wir sie gerade erfahren, mit zum Beispiel der AfD, ob das nicht was mit der Unterwanderung des sozialen Friedens zu tun hat. Ich glaube, das macht Druck und Druck erzeugt Gegendruck und so weiter und so fort. Und insofern ist Bismarck durchaus echt eine andere Figur, nämlich aus einer überkommenen Zeit. Und Hindenburg ist im Prinzip eine Schnittstelle. Und dann vielleicht doch eine Matroschka.
Das schließt sich so an die Beobachtung, die wir auch hatten, wenn quasi Reichswehrsoldaten nehmen. Also wir alle sind Opfer. Unser Freund Thomas hat immer gesagt, ja, wir sind quasi Menschen umgekommen. Ne? Und ähnlich skurril finde ich eine Beobachtung, wenn dann halt quasi, wenn jetzt irgendwie hier das Denkmal der gefallenen Rotarmisten und daneben Hindenburg, also das wäre auch eine schöne Vorstellung, wenn quasi alles noch da wäre. Ne? Also nicht wie eine Matrioschka, sondern... Und mir fällt lustigerweise ein, mein Großvater ist dann an Demenz erkrankt in den 80er Jahren und wir gingen dann durch die Straße, das war damals in Apolda, und er brachte dann seine Demenz die Straßennamen durcheinander und war dann mal sozusagen, wo er lang geht, und so, ja, wir gehen zum Hindenburgplatz und den am Kaiser-Wilhelm-Straße und für mich war das halt als junger Pionier halt einfach entsetzlich. Ich dachte so, Gott, das ist doch nicht der Hindenburgplatz, sondern das ist doch der Ernst-Himmer-Platz.
Da können wir ja Olafs Vorschlag jetzt hier in die Stadtgesellschaft mal einbringen, diesen Park dann eben als Denkmalspark wieder einzurichten, weil es gibt eine aktuelle Diskussion um den Verbleib des Lenin-Denkmals, das ja sich momentan im Deutschen Historischen Museum in Berlin befindet. Und
das ist ein besonderes Lenin-Denkmal.
Sagen die, das ist besonders, weil es Raubgut ist, ja. Aber es ist nicht das Einzige, was geraubt wurde.
Ich dachte, es sei das erste Lenin-Denkmal in Deutschland.
Das da aufgestellt wurde, ja. Das, aber ja, also was ist, also dann ist halt alles, was das erste Mal gemacht wurde, besonders. Also ich weiß nicht, ob das ein Argument ist.
Könnte eins sein.
Thomas und ich haben heute Morgen meinerseits zumindest mit Vergnügen über Metabolismus gesprochen und diese Anmerkung von Agamben, dass die Seelen wohl deswegen in den Himmel kommen, damit dieser nicht vollgeschissen würde, finde ich interessant, und ähnlich verhält es sich sozusagen mit dieser Gemengelage von Denkmälern. In Oskar Negt und Alexander Kluge Geschichte und Eigensinn macht, glaube ich, Kluge selber in seiner Textpassage irgendwie sowas auf, wo er sagt, also man könnte jetzt mal durch Rom laufen und alle Zeitschichten wären da. Also die Engelsburg wäre sozusagen noch eine heidnische Pyramide, aber es wären auch noch die Figurinen drauf, bevor sie sozusagen als Sicherheitsort gebaut wurde. Und unter dem Pantheon stünde noch dies und jenes, und das Forum Romanum hätte sozusagen sämtliche Zeitschichten als Architekturen. Und er kommt dann zu dem Schluss, dass es ja leider irgendwie nicht geht und dass es ja auch was für sich hat, aber Gott sei Dank haben wir ein Gedächtnis, was sich nicht mit Architektur gleichsetzen lässt, sondern diese ganzen Stränge zulässt. Und deswegen sind wir ja auch auf der Märzkämpfe-Wanderung letzten Endes.
Schichten freilegen.
Und rechts ist ein alter Grafensitz und war da halt der Sitz der Mansfeld AG und des Mansfeld-Kombinates, links das Mansfeld-Kombinat, rechts die Kreisleitung der SED des Mansfeld-Kombinates. Also Eisleben bestand im Prinzip aus doppelten Strukturen. Einmal gab es also die normale Struktur und dann die Struktur des Kombinates. Und das Kombinat selber hatte noch eine Kreisleitung der SED. Genau. Und hier war also das Macht- und Herrschaftszentrum über viele Jahrzehnte unter wirklich mit mehreren Systemen. So, und hier in diesem Areal befindet sich das Gewerkehaus, vor uns dann der Markt und durch diese Schlippe, das durch die Fotos, über die wir gesprochen haben, ist auf jeden Fall belegt, sind die festgenommenen Arbeiter in diesem großen Pulk auch geführt worden. Und irgendwann ja, also die sind auch hoch dann in die Schule gebracht worden und dort erstmal, ja, in Sicherungshaft verbracht worden, um es mal bürokratisch zu sagen. Ah, jetzt wird wieder aus Otto Gotsche gelesen, zu Eisleben.
Seid mal ruhig, was ist denn da los? Trapp, 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 Ecke Bahnhofstraße, Hallische Straße, bog eine grüne Schlange ein. Die krumme, winklige Straße dröhnte unter den Tritten, Schlode ging dem Lärm mit langen Schritten entgegen, sein Mund blieb offen, die Straße begann vor ihm zu flimmern. Menschen stürmten an ihm vorbei, Frauen kreischten, Fensterflügel wurden aufgerissen. Vom Balkon eines Hauses winkte ein Mädchen mit dem Taschentuch. Kolonne folgte auf Kolonne, Maschinengewehre, Maschinenpistolen, Handgranaten, Minenwerfer, Karabiner, Revolver, Proviantkolonnen, berittene Munitionszüge, Funker. Dann wieder eine Kolonne Infanterie mit Maschinenpistolen und Wagen und Autos. Die Passanten stauten sich, an den Straßenrändern bildeten sich Menschenmauern. Nieder mit der grünen Polizei. Hier wird quasi der Einmarsch der Schupo in Eisleben beschrieben. Und wir hatten ja vorhin quasi die Rechtfertigung von Hörsing. Der folgte dann der Aufruf der Arbeiter. Arbeiter Mansfelds, die Reaktion hat ihre Drohung wahrgemacht. Eure friedlichen Wohnstätten sind Aufmarschgebiet der Weißen Garden geworden. Das Mansfelder Land wurde mit Schutzpolizei überschwemmt. Die Polizei kam mit MGs und Handgranaten. Jeder erkennt, was dahinter verborgen ist. Das ist ein planmäßiger, organisierter Überfall auf eine friedliche Bevölkerung. Es ist der Anfang der weißen Kampagne in Mansfeld. Wir Arbeiter weigern uns, unter Polizeiaufsicht zu arbeiten. In Mansfeld herrscht Ruhe. Unruhe brachten erst die entsandten Truppen. Nach Berlin kam München und das Ruhrgebiet. Jetzt sollen die Mansfelder Arbeiter niedergemetzelt werden. Mansfelder Arbeiter, ihr seid Sklaven, benutzt eure Macht zur Abwehr dieses Anschlags. Hier muss der Generalstreik einsetzen. Alle Räder müssen stillstehen, bis die Polizeitruppen aus Mansfeld verschwunden sind. Arbeiter, ihr habt die Macht in eurer Hand, benutzt sie zur rechten Zeit. Unterschrieben vom Mansfelder Kreisgewerkschaftskartell VKPD, KPD, KAPD, der Zentrale Aktionsausschuss.
Ist das hier erkenntlich, ob das ein Flugblatt oder eine Presseveröffentlichung oder ein Anschlag war?
Hier wird vorher beschrieben, die Klebetrupps der Jugend. Es herrschte nur eine Meinung, diese Provokation muss mit allen zu Gebote stehenden gesetzlichen Mitteln zurückgewiesen werden. Mit allen Stimmen wurde der sofortige Generalstreik beschlossen. Zusammen mit der Kommunistischen Arbeiterpartei wurde ein zentraler Aktionsausschuss gebildet. Die Klebetrupps der Jugend machten in der Nacht ganze Arbeit. Beim Morgengrauen prangten an allen Mauerecken, Litfaßsäulen, Schaufenstern und Lichtmasten Riesenplakate mit eben diesem Aufruf.
So, wir... Wir sind hier an der alten Bergschule, einer Ausbildungsstätte für Steiger und werden uns jetzt hier zur Mädchenschule hochbegeben. Verlassen also das alte Zentrum von Eisleben.
Die Volksschule, die Mädchenvolksschule, war für die Reichswehr auch ein Standort der Schutzpolizei, der nach dem Einzug nach Eisleben halt besetzt wurde. Wie wir auch hier sehen, ist sozusagen ein strategisch ein guter Punkt, also jetzt aus militärischen Gesichtspunkten. Man kann die Stadt überblicken. Es ist auf einer Anhöhe. Hier waren halt auch Hundertschaften untergebracht. Und dieser Ort wurde während der Kämpfe innerhalb der Stadt immer wieder versucht anzugreifen und die Polizei zu vertreiben. Ja, das hat nicht funktioniert. Also hier gab es wie eine Festung. Ich muss leider halt auch eine Geschichte zum, wo wir wieder am Ende der Märzkämpfe angelangt sind, erzählen. Ich hätte gerne aus dem Buch noch sozusagen ein paar euphorische Stellen, also sozusagen die Hoffnungsschimmer vorgelesen. Aber ich bin schon fast am Ende der Geschichte. Und es spielt halt hier an der Mädchenvolksschule.
Die Turnhalle der Mädchenvolksschule war ein Gefängnis großen Stils geworden. In langen Reihen lagen die gefangenen Arbeiter wie Heringe nebeneinander geschichtet zu Hunderten auf dem Parkett. Am Eingang stand ein Maschinengewehr, den Lauf in die Halle gerichtet. In den Gängen liefen Posten. Die Stadt war voller grauenhafter Gerüchte. Ein Wagen durchfuhr die hohe, gewölbte Einfahrt der Schule. Noch ehe er hielt, stürzte Fritz von einem grässlichen Fluch begleitet aus Pflaster. Bevor er noch recht auf den Füßen stand, prügelten ihn zwei Mann unter Beifallsjohlen zur Turnhalle. Als er durch den Eingang geschoben wurde, rammte ihm der dort stehende Posten den Kolben zwischen die Zähne. Kannst du nicht melden? Aufschreiend taumelte Fritz zurück. In Worten, du Aas, willst dich noch wehren? Da haben wir Mittel, schlug der Polizist mit den Fäusten auf ihn ein. Auf dem Bauch liegen, die Nase auf den Boden gedrückt, wohnten einige hundert Gefangene dem Einzug bei. Der dumpfe Fall verleitete einen Genossen, den Kopf zu heben, das kostete ihn das Nasenbein. Der Tritt des eisenbeschlagenen Stiefels hätte einen Eber umgeworfen. Erst nach längerer Zeit erwachte Fritz aus seiner Betäubung. In seinem Kopf drehte sich die Umwelt, er glaubte rutschend auf einer schiefen Ebene zu liegen. Jeden Gegenstand sah er zwei, dreimal. Langsam, brockenweise fielen die letzten Ereignisse in sein Gedächtnis zurück. Umschauend richtete er sich auf, mit verkniffenem Gesicht, auf der Halle an die Kletterstangen gelehnt, jede seiner Bewegung. Als Fritz den Oberkörper erhob, brüllte er los, bleib liegen, du Drecksherb, ich trampel dir den Wanz zur Pfütze. Fritz begriff nicht, er sah den Posten fragend an und wurde unsicher. Wie ein Mittelstürmer bei freiem Schussfeld trat der Unmensch weit ausholend gegen Fritz' Unterleib. Der entsetzte Schrei des Getroffenen schwang sekundenlang durch die Halle. Das geht dann leider so weiter mit den Beschreibungen. Also wir sprechen hier über wenige Tage nach der Niederschlagung. Und ja, der Ort war einer des sogenannten Weißen Terrors mit Martyrium für die Gefangenen, die gefoltert wurden, verhört wurden, zusammengeschlagen wurden, etc.
Wenn man sich diesem Ort nähert, ist davon heute nichts zu sehen. Auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite natürlich auch interessant. Also verständlich, weil es ist halt heute auch eine Schule, hat halt eine Funktion, ganz anderen Kontext. Aber für Menschen, die diese Geschichte nicht kennen oder diese Zusammenhänge nicht kennen, bleibt natürlich dadurch dieser Ort auch verschlossen an der Stelle. Ja, und da sind wir halt auch so ein Stückchen bei der Frage, ne, nach Erinnerungsmöglichkeiten. Katharinenschule heißt die Schule heute. Die hatte zu DDR-Zeiten eine andere Funktion, war auch Schule, aber erweiterte Oberschule und hieß Johnny Scheer. Johnny Scheer ist auch ein KPD-Funktionär. Dann hieß er vielleicht Jon Scheer und wir haben vielleicht Johnny gesagt. Also da kann mich meine Erinnerung auch täuschen, ja. Jon Scheer, ne? KPD-Funktionär, glaube ich, auch und Opfer der Nazis. Also genau, das war eine erweiterte Oberschule. Wenn wir über Rezeption auch sprechen, die Märzkämpfe hier sind ja in Eisleben. In der Mitteldeutschen Zeitung ist ein kleiner Artikel veröffentlicht worden, den zitiere ich mal. Die Überschrift ist Schreckenstage wie im Krieg und als Subline: Vor 100 Jahren entluden sich die sozialen Spannungen in Eisleben und Umgebung mit voller Wucht, Plünderung, Feuergefechte und Opfer des Zufalls. Es folgt eine kleine Einordnung und dann geht es in den Text mit Zwischenüberschrift Tragisches Geschick. Dabei waren auf beiden Seiten Opfer zu beklagen, nicht nur in Eisleben, sondern auch in Hettstedt und anderswo. Und schreibt er weiter, es gab Opfer des Zufalls, wie die Eisleber Zeitung am 26. März 1921 unter Hinweis auf Personen schrieb, die durch tragisches Geschick in die Schusslinie geraten waren. So sei am grünen Donnerstag in der Kreisfelder Gasse eine junge Konfirmantin, die mit ihrer Mutter zum heiligen Abendmahl in die St. Annenkirche gehen wollte, von einer Kugel verletzt worden, so die Zeitung. Tage später dann die Meldung, dass die Verletzungen tödlich waren. Nanny Baumgarten, 16 Jahre alt, wurde durch Brustschuss bei den Straßenunruhen dahingerafft, schrieben die schmerzerfüllten Eltern in ihrer Traueranzeige. Von einem etwas anderen Standpunkt aus lässt sich die Annenkirche hier sehr gut einsehen und von hier oben erlauben sich auch Blicke in die Kreisfelder Gasse, sodass anzunehmen ist, dass diese junge Frau Baumgarten eben von einem Beschuss von dieser Anhöhe hier tödlich verletzt wurde. Auf nicht minder tragische Weise starb am 23. März 1921 der 19-jährige Willi Klimm, der auf dem Heimweg von einer Weiterbildung kurz vor seinem Elternhaus Annenkirchplatz 8 zu Boden stürzte. Ein Polizist, der wohl auf dem Glockentürmchen der Schule in der Katharinenstraße postiert war, hatte ihn erschossen. Aus Versehen, wie es hieß. Genau, Katharinenschule, hier befinden wir uns. Und auch der Annenkirchplatz ist eigentlich im Prinzip hier vor uns. Lässt sich ja von dem Turm, was, denke ich, hier mit eines der höchsten Stellen in der Stadt ist, also vom Turm der Schule, sehr gut einsehen. Ja, auf jeden Fall, die Zeitung hier in diesem Jahr erinnerte eben an diese Opfer des Zufalls und hatte sich mit einer Seite den Ereignissen von damals genähert. Das ist die Rezeption eben aus heutiger Perspektive, ja.
Nicht so nervt es halt die Rezeption des Zufalls. Also da war ja irgendwie nichts zufällig. Also wieder kam die Entsendung der Reichswehr nach Mansfeld, war nicht zufällig, noch wurde zufällig geschossen, noch gab es zufällig Tote. Also das zieht sich auch so ein bisschen durch viele Texte durch, die du so zitierst, wo du immer so sagst, wo du nach der dritten Seite der Medaille suchst. Ist das denn der Zufall?
Nee, den Zufall meine ich ja nicht. Nee, ich meine ja was anderes. Also das habe ich jetzt zitiert, einfach um zu zeigen, wie Rezeption heute funktioniert. Ne? Und der Artikel hat ja wirklich all das, was geschehen ist und all das, was auch in dieser Stadt vor sich gefallen ist, wirklich, also in großen Teilen erstmal in einem Satz abgehandelt. Und später geht er dann eben auch noch auf die Verhaftung ein. Und Zufall ist ja ein Begriff, der nicht von mir kommt. Was ich halt interessant finde, und das hatten wir ja gestern, finde ich jetzt auch am Denkmal da in Schraplau, dass es ja trotzdem ein Würdigen gibt. Ne? Also so wie hier jetzt Menschen aus der Stadtgesellschaft von zufälligen Opfern sprechen und das zu Recht hinterfragbar ist, weil eben, was soll das bedeuten? Weil die Situation ist ja konkret und die Situation hat ja ihre Bedingungen und das einzig Zufällige mag sein, dass dieser Mensch in dem Moment auf die Straße trat. Die Bedingungen drumherum, die waren ja da und die waren nicht zufällig. Was ich meine ist, dass wir zum Beispiel einem Opfer der Gefallenen standen und unterm Strich das keine, nicht ausschließlich Gefallene waren. Also Gefallene ist ja einfach so ein anderer Kontext als Erschossene oder Gemordete. Ne? Das finde ich dann aus einer heutigen Perspektive auf jeden Fall erstmal für besprechbar und vielleicht sogar auch für hinterfragbar, weil sich da für mich eben auch klar macht, genauso diese Geschichte da oben am Gymnasium, ja, also dass die Nazis da natürlich erstmal ein Denkmal ausschließlich für die Polizisten hingebaut haben und um das dieses Gedenken genau für sich so zu instrumentalisieren, ja, und da auf jeden Fall erstmal mindestens die andere Seite völlig zu verleugnen und vor allem dann in einen anderen Kontext zu stellen, ne? Also das totzuschweigen. Die Sichtbarmachung dieser Transformationsprozess, finde ich. Ich habe vor kurzem, also ich beschäftige mich ja hier jetzt gerade mit den regionalgeschichtlichen Sammlungen, und ich habe vor kurzem ein Konzept aus dem Jahre 2005 in der Hand gehabt, wo Vertreter der Stadtgesellschaft sich Gedanken gemacht haben oder einen Entwurf erarbeitet haben zu der Zukunft dieser regionalgeschichtlichen Sammlungen. Die bestehen eben aus naturwissenschaftlichen Sammlungen, wie es so damals war, 19. bis 20. Jahrhundert, irgendwelche Lehrer sind losgezogen, haben alles aus dem Boden gegraben und so weiter, tausende Sachen gesammelt. Eine wunderbare ornithologische Sammlung, die jetzt mittlerweile im Arsch ist. Käfer, Schmetterlinge, Bodenfunde aller Art, Haushaltsgegenstände, Gemälde aus ganz unterschiedlichen Zeiten, bla 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 und noch vieles andere mehr, eine wunderbare Tellersammlung. Und es ging eben darum, diesen Sammlungsbeständen einen neuen Ort zu geben, weil klar war, dass die Luther-Gedenkstätten neu konzipiert werden und diese Verbindung zwischen Luther-Gedenkstätte und Heimatmuseum keine Zukunft haben wird. Und während eben die Luther-Gedenkstätten mit sehr viel Geld und mit sehr viel politischem Willen hier in Mitteldeutschland ihre Orte gefunden haben, ja, ist dann eben diese kleine regionalgeschichtliche Sammlung hinten runtergefallen. Und zu diesen konzeptionellen Gesprächen ist der Leiter des Bergbaumuseums Bochum, der Professor Slotter, eingeladen worden. Einfach auch in der Erkenntnis, dass hier in der Erinnerungskultur, in der jüngeren, die Sach- und die Sachzeugen des Berg- und Hüttenwesens im großen Maße verschwunden sind. Mhm. Und es also hier wirklich auch mit dem Zusammenbruch der ostdeutschen Planwirtschaft und der Auflösung des Mansfeld-Kombinates einfach hier sehr viel abgerissen und zugemacht und abgerissen wurde. ob das nun Hütten sind, die alten Dreckschleudern oder die Schächte. So, und das eine ist eben, also die eine Erfahrung ist ja, selber freigestellt zu werden, ne, in so einer Umbruchssituation als Arbeiter, egal wie man, also die Arbeitsverhältnisse in diesen sozialistischen Planbetrieben, die ist mehr als kritikwürdig, ja. Trotzdem bleibt ja dann der reale Fakt der Freistellung in einem sehr schnellen Zeitraum, innerhalb von wenigen Monaten. Und hier ist es ja wirklich so Juli, August 1990, da sind ja Zehntausende Menschen nicht mehr, ja, an ihre Arbeitsstätten gekommen, weil die abgewickelt wurden. Das ist ja das eine dieser Erfahrungen, und damit gehen Menschen sehr unterschiedlich um. Da gibt die Gesellschaft die unterschiedlichsten Angebote wie vergiss es oder mach einfach was Neues oder geh in den Westen oder zieh doch mal einen Finger aus dem Arsch. Ne? Also es gibt ja da die merkwürdigsten Dinge. Wenn dann aber dazu kommt, dass all diese Zeugnisse und ja, sowohl was auf einer politischen Ebene sich abspielt, ne? Also da zähle ich jetzt mal hier das Lenin-Denkmal mit rein, aber eben auch die ganzen Arbeitszeugnisse, wenn die halt auch verschwinden, wenn ich also hier durch die Stadt laufe und oder durch das Gebiet und ich sehe nicht mehr, außer die Halden, ich sehe nicht mehr, was hier an Industriekultur gewachsen ist und wie die sich hier über Jahrhunderte entwickelt hat und über Jahrzehnte dargestellt hat, wenn das eben dann auch abgerissen wird, dann ist das ja vielleicht so eine Art doppelte Schmähung. Und so sehr Bergbau immer auch eine temporäre Geschichte ist, ne? Also man fängt an und dann weiß man, irgendwann muss man aufhören, weil die Lagerstätte erschöpft ist. So sehr ist doch gerade dieser Landstrich dadurch geprägt. Und von den Schächten ist ja, es gibt noch zwei Fördertürme. Einer in einem alten Schacht, das ist Schaubergwerk, und einer ist zufälligerweise von den Großschachtanlagen stehen geblieben. Und Hütten gibt es auch nicht mehr. Und es ist eben alles, ja, nicht mehr da.
Und es ist eben die Lutherstadt Eisleben.
Ja, ja, genau, und das kommt dazu. Also und,
du weichst einer zeitgenössischen Geschichtsschreibung aus, indem du in die urgemütliche, eigentlich vormoderne oder frühmoderne Zeit der Reformation ausweichst und das eigentlich diese Geschichte zu deinem Alleinstellungsmerkmal machst. Aber lustigerweise, jetzt gucke ich mich um, da hast du dann schon wieder diese Schlagsteine überall, aus denen die Mauern gebaut sind. Also die ganze Stadt atmet eigentlich Bergwerk und ja, sie heißt trotzdem Lutherstadt.
Ich hatte vor ein paar Jahren so im Rahmen der Luther-Trips von Werk Leitz eine Tour gemacht hier mit Schülern der Katharinenschule. Eine Fahrradtour durchs Mansfelder Land. 8 Klässler, die hatten, was jetzt 8 Klässler nicht unbedingt haben muss, aber ich fand es trotzdem ein bisschen erschreckend, die hatten überhaupt keinen geografischen Bezug zu der Industriegeschichte in ihrer Stadt und in ihrer Region. Die wussten nicht, was eine Halde ist, die wussten nicht, so wenigstens im Rudimentären, was hier mal stattgefunden hat.
Ja, das ist in NRW sicher anders. Ich habe es ja gestern schon kurz erzählt, als wir dann auf Gastspiel waren in Recklinghausen. Jeder Taxifahrer hat erzählt, sein Vater war Steiger, sein Großvater war in dem und dem Schacht tätig und so. Also es gibt keine Familie, die da nicht irgendeinen Bezug dahin hat und den auch voller Stolz sozusagen aktiviert. Es ist offensichtlich eine sehr andere Umgehensweise. Also es wäre wie wenn jetzt in Nordrhein-Westfalen die Rede von den bäuerlichen Landschaften des 15. Jahrhunderts in Recklinghausen die Rede wäre. Ne? Das wäre so wie ausgeblendet, unsichtbar gemacht, aber das wird dort sehr, sehr hoch gehalten.
Ich, so aus etwas eigener Anschauung weiß ich, dass das im Erzgebirge sich auch unterscheidet eben vom Mansfelder Land. Also da gibt es dann nochmal eine andere Beziehung zur eigenen Geschichte.
die ist natürlich dann auch immer wieder hinterfragbar. Ne? Also wie weit ist die dann vielleicht wieder nur kitschig oder melancholisch?
Also ist sie sicher auch, ne? Ist sie sicher auch in NRW, dieser Regionalstolz, der damit verbunden ist.
Ja, aber eben, also ich fand das interessant, dass euer Eindruck, die ihr zum ersten Mal in dieser Stadt seid, dann auch so ein bisschen in diese Richtung geht. Ne? Dass es, auch wenn es sich hart anhört, aber dass es so ein bisschen traurig erscheint oder so ein bisschen bezugslos.
Naja, sagen wir so, es ist so ein bisschen heile Welt, wenn du da auf den Marktplatz kommst. Dann würde ich erstmal sagen, dass das könnte auch eine Stadt in Brandenburg sein beispielsweise oder in Oberfranken. Ja? Da sehen die Stadtkerne so ähnlich aus. Also es sieht sehr frühmodern oder fast schon mittelalterlich aus. Das ist mir aufgefallen eigentlich.
Ja, was die Stadt ja auf jeden Fall verloren hat, und das lässt sich ja demografisch sehr leicht darstellen, ist so die Sichtbarkeit von Arbeit. Wir hatten ja kurzen Aufenthalt da im Gewerkehaus, also im Innenhof der Grafen von Mansfeld Hinterort und dann der Verwaltungsbereiche der Mansfeld AG und der Sitz des Mansfeld Kombinates. Ja, da ist halt eine kleine Cocktailbar heute drin, sehr viel Leerstand und all diese Arbeitsprozesse, die von dort aus gelenkt waren, all diese das Schreibmaschinengeklapper, dieses Papier hin und her geschlippe, alles das, Menschen, die da ein- und ausgehen und Busse, die hier permanent ankommen von Arbeitern oder Angestellten, die auf einen der vielen Betriebe gearbeitet haben, die sind ja alle nicht mehr da. Und der größte Arbeitgeber hier am Ort ist eine Tiefkühlanlage Aritza, die ja so nach meiner Vermutung also jeden Tag hier verschwinden könnte. Das ist so ein Geschäftsmodell auch von so Tiefkühl oder von solchen Fabriken, dass die sehr schnell auf- und abbaubar sind. Wenn es irgendwo besser ist zu produzieren, wandern sie halt ab nach, vermutlich nicht nach NRW, sondern nach Tschechien oder Bulgarien. So sind ja hier in diesem Lande auch solche Anlagen schon ganz schnell wieder verschwunden, während sie also mit sehr viel Fördermillionen aufgebaut werden. Also das ist so der größte Arbeitgeber hier in dieser Stadt. Was machen wir mit Eisleben?